Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Tennisproleten. Wimbledon läuft, beziehungsweise Wimbledon läuft so einigermaßen und jetzt vielleicht so richtig an. 4 Tage sind gespielt. Ja, also da gibt es ein bisschen was zu besprechen. Gar nicht so unbedingt vielleicht auf dem Platz, weil da war teilweise ja gar nichts. Neben dem Platz ganz viel. Und das machen wir, ja, wahrscheinlich sogar auch in der besten Laune dafür, heute zu zweit. Hallo Enrique.
Hallo Daniel, guten Abend. An dich zumindest. Alle anderen werden es ja wahrscheinlich dann morgen hören. Dann guten Morgen.
Richtig, ja, genau. Also wir nehmen auf am Donnerstagabend. Der Tag ist so gut wie vorbei. Herr Murray und ein gewisser Stefanos Tsitsipas spielen aktuell noch. Lange ja nicht mehr, weil wir wissen es ja in Wimbledon, ne? So mit hier Lärmbelästigung und so, geht ja nicht die ganze Nacht durch. Aber das ist ja auch gar keine Frage, weil in Wimbledon gibt es ja auch gar keine Night Session. Und damit sind wir vielleicht auch beim Thema, ja, Wimbledon, es war sehr regenreich die ersten Tage. Und vielleicht mal so als Einstiegsfrage, Henrike, um es dir einfach zu machen oder vielleicht auch schwer. Wie modern ist eigentlich Wimbledon?
Tja, das ist eine gute Frage. Ist wahrscheinlich die Frage, was du unter modern verstehst, ne? Ich meine, wenn man mal das Markenzeichen von Wimbledon nimmt, was ja die Perfektion und die Tradition ist, dann kann man natürlich sagen, Wimbledon ist nicht modern. Man kann aber auch nicht behaupten, dass Wimbledon jetzt komplett modernisierungsresistent ist, ne? Das wäre jetzt auch unfair. Deswegen, es ist wahrscheinlich so ein Mittelding. Und wenn es nicht läuft, so wie jetzt, oder viel läuft, wenn man sich den Regen mal so als Beispiel nimmt, dann, glaube ich, sieht man halt die Schwäche an einem zu sehr in der Tradition verharren. Ich denke, Tradition ist halt so lange geil, wie sie funktioniert. Und wenn sie dann nicht mehr so richtig funktioniert und du eine Lösung hättest, um es besser machen zu können, dann ist das halt am Ende dann auch irgendwann nicht mehr so niedlich, ne?
Sie hörten das Wort eines Fans vom 1. FC Köln.
Aber fange ich jetzt lieber nicht mit an. Ist ein anderer Podcast.
Genau, ja, da können wir eine andere Stunde mitfüllen, das stimmt. Also du hast natürlich recht, ne? Also das ist ja der springende Punkt, warum ich auch die Frage gestellt habe. Wimbledon steht natürlich ohne Zweifel irgendwie für sich, sowieso. Viele sagen, es ist das größte Turnier der Grand Slams. Und ja, es ist wahrscheinlich auch so, ne, Wimbledon zu gewinnen, ist immer noch mal was anderes, als vielleicht einfach nur im Allgemeinen zu sagen, ich bin mal Grand Slam-Sieger gewesen. Wahrscheinlich wird es das auch immer so sein. Nun muss man vielleicht natürlich auch bei dem Untergrund, nämlich der Rasen, gewisse Abstriche sowieso erstmal machen. Wir führen die Diskussion vielleicht nicht jedes Jahr, aber ich weiß auch, dass wir sie vor 2 Jahren zum Beispiel geführt haben. Und auch da hatten wir das Thema mit viel Regen. Man kann natürlich relativ schnell sagen, naja, ne, warum stellen die dann da auch nicht abends irgendwie mal zum Beispiel Flutlicht hin? Wenn man mal länger drüber nachdenkt, kommt man da drauf, okay, es wird abends auch einfach so rutschig, das kann ein Flutlicht nicht machen. Du musst trotzdem abends irgendwann abbrechen. Du hast gerade auch im Vorgespräch schon gesagt, ne, das ist ja im Wimbledon auch immer sehr, sehr auffällig, dass du, auch wenn es bei gutem Wetter normal durchläuft, du eigentlich immer ganz viele Matches abends hast, die irgendwie abgebrochen werden müssen, die am nächsten Tag fortgesetzt werden. Das hast du zum Beispiel im Vergleich in Paris doch ja relativ selten. Da ist dann vielleicht mal so ein Match irgendwie zwischen, aber nicht in dieser Fülle. Es geht ja vielleicht sogar auch gar nicht darum, dass es geregnet hat an sich, weil da können die ja nichts für, würde ich jetzt mal so behaupten. Wahrscheinlich nicht mal König Charles. Aber das Seltsame ist doch gewesen, und Henrike, da ist vielleicht sogar eher meine Frage, gab es da nicht sogar im Vergleich auch zu anderen Themen viel zu wenig Aufruhr, dass die Ansetzungen dann so komisch gemacht werden, dass man dann an so einem Tag wie Mittwoch Novak Djokovic schon seine 2. Runde spielen lässt, aber ein Alexander Zverev im Vergleich noch nicht mal einen Ballwechsel gespielt hat?
Ich glaube, die Aufruhr gab es schon in der Form. Also ich habe schon viele, ich sage jetzt mal so, im Tennis-Twitter-Kreisen und so, wo ich mich halt am meisten bewege, was so Informationen angeht und wo ich auch vielen folge, die jetzt auch Journalistinnen und Journalisten sind oder andere Personen, die irgendwie mit Tennis oder um Tennis schwirren. Da ist das alles schon auch nochmal aufgegriffen worden und auch kritisiert worden, aber es wird letzten Endes mit einer Form von Galgenhumor getan, weil die Diskussion müßig ist. Denn sie tritt, wie du ja gesagt hast, in schöner Regelmäßigkeit auf. Wir alle wissen, dass Großbritannien und London jetzt nicht der verregnetste Ort auf dem Planeten ist, aber ein Ort ist, wo Regen relativ häufig auftritt, im Sinne von relativ oft. Das heißt, die Chance, dass du mal 2 Wochen Wimbledon hast, wo es mal gar nicht regnet, ist wahrscheinlich tatsächlich gar nicht so groß. Ich meine, wahrscheinlich wird jetzt wieder einer mit einer Statistik kommen. Doch, es ist doch häufig. Aber so gefühlt rechnet man jedes Jahr eigentlich damit, dass ein bisschen was in Wimbledon verregnet ist. Zumindest mal ein Tag oder ein halber. Und immer wenn das passiert, und dieses Jahr ist es halt einfach sehr extrem gewesen, weil wir ja im Prinzip fast 2 volle Tage nicht wirklich richtig spielen konnten und dass man das vorher auch wusste, also jeder konnte auf diesen Wetterbericht gucken und wusste, okay, da kommt jetzt was dran, ich kann heute die Füße hochlegen, hier passiert nicht viel, dass dann darauf nicht reagiert wird, das ist ja das eigentliche Problem, aber die meisten, die sich in irgendeiner Form beschwert haben oder gesagt haben, ey, das ist blödeste Planung, haben auch gesagt, ja, aber es war auch nicht anders zu erwarten, weil man macht das in Wimbledon halt immer so, dass man auf dem Center Court nur 3 Matches legt, erst um 13 Uhr Ortszeit anfängt und wenn man Glück hat und es sich gerade von der Ansetzung anbietet, und jetzt kann man wirklich darüber diskutieren, ob Daniel Evans ein guter Auskehrer ist, dann wird da noch ein 4. hinterhergeschoben. Aber das ist wirklich nur so Not und wenn es gerade passt. Und das ist halt das, was eigentlich so ein bisschen Anti-Wimbledon ist, weil die sind eigentlich so organisiert. Bei denen läuft ja wirklich alles normalerweise rund und die haben wirklich für jeden Kack einen Plan, eine Struktur und sowas. Und natürlich können die das Wetter nur nicht beeinflussen. Ich würde es ihnen zutrauen, dass sie es irgendwann mal hinkriegen, aber noch können sie es nicht. Nur dann so planlos da reinzurennen und zu sagen, nö, wir passen uns nicht an, ist dann, finde ich, auch schon irgendwie wieder, wo ich mich frage, warum?
Ja, warum? Also genau das ist die Frage. Jetzt kann man natürlich auch sagen, gut, lass sie um 12 Uhr auf Court 1 und Center Court anfangen, dann schaffen die vielleicht ein Match mehr. Aber dann sind das halt insgesamt, wenn man zusammenrechnet, 2 Matches mehr, die sie zumindest schon mal weg haben. Rein theoretisch müsste das eigentlich im Interesse eines jeden Turniers sein, dass du so viele Matches wie möglich irgendwie durchbekommst. Ich weiß zum Beispiel von so Supervisor-Ebene, dass die eigentlich genau so denken und arbeiten. Und das ist auch so ein bisschen die Frage, die ich mir gestellt habe. Also ich könnte mir mal vorstellen, wenn jetzt ein, sagen wir mal, x-beliebiger Turnierdirektor bei einem Challenger-Turnier sagen würde, nee, also wir fangen hier um 13 Uhr an und dass es da irgendwie gestern geregnet hat, das ist mir egal. Wir fangen trotzdem um 13 Uhr an. Das wird keine 10 Minuten dauern, dann haut der Supervisor auf den Tisch und sagt, nein, wir fangen morgen um 10 an, Punkt. Und da kannst du dich dann auch nicht in Anführungszeichen gegen wehren. Wimbledon scheint da ja schon irgendwie so einen Sonderstatus zu haben. Also klar, wir sprechen da ganz oft von, ne, dass diese 4 Grand-Slam-Turniere sowieso irgendwie für sich stehen und für sich arbeiten. Aber dass da so überhaupt kein Einfluss von außen kommt, ja, das wird wahrscheinlich immer so gewesen sein und nicht neu sein, ist mir aber jetzt dadurch eigentlich so zum ersten Mal bewusst geworden dieser Tage. Also wirklich, was für ein Sonderstatus so ein Turnier hat wie Wimbledon, Gott, Hilfe. Und ja, dass die im Grunde wirklich machen können, was sie wollen. Das ist natürlich etwas, was sie sich über mehr als 100 Jahre erarbeitet haben auch Und was sicherlich auch in gewisser Weise nachvollziehbar ist, so mit dem Status einfach, den das Turnier hat und mit der Bekanntheit natürlich auch eigentlich weit über den Sport hinaus. Aber schon natürlich gleichzeitig irgendwie ein bisschen schräg, wie du sagst, mit dem Hintergrund, dass man weiß, die sind da sehr, sehr gut organisiert. Und dass dieser Tenniszirkus allgemein natürlich eigentlich ganz anders funktioniert und ganz anders getaktet ist.
Ja klar, also ich meine, dass sich da so ein Grand Slam vielleicht auch noch seine eigenen Schrullen herausnehmen darf, weil das natürlich auch irgendwie zur Atmosphäre beiträgt, finde ich ja auch noch völlig in Ordnung. Es gab dann aber auch so andere Dinge, die ich halt so unlogisch fand. Also zum Beispiel, ich erinnere mich, Runde 2, Daria Kasatkina gegen Jody Burrich. Obwohl klar war, dass hier der Regen runterkommen wird. Ich weiß gar nicht, ich glaube, die haben auf dem Center oder auf dem Einser gespielt. Keine Ahnung, auf einem von den beiden Plätzen mit Dach. Und obwohl die wussten, dass der Regen kommen würde und der Regen dann auch kam, haben die das Dach eine ganze Weile offen gelassen und tatsächlich auf den Platz dann, als der Regen kam, eine Plane gezogen und erst nochmal wieder abgezogen, weil sie auf Gedeih und Verderb es irgendwie hinbiegen wollten, so lange wie möglich mit offenem Dach zu spielen. Ich meine, klar, bei dieser Sparflammenansetzung von nur 3 Matches auf dem Center oder auf dem Einser ist es dann wahrscheinlich nach hinten raus egal, wenn du dieses Rauf- und Runterziehen machst. Aber es hatte sowas komplett, einfach sowas komplett Unlogisches, irgendwie sowas komplett Trotziges, wo ich mir gedacht habe, ey, Freunde, mach doch einfach mal dieses blöde Dach jetzt zu. Da bricht dem Zuschauer kein Zacken aus der Krone und auch den Akteuren nicht, wenn jetzt einmal nicht unter Freiluft ein Match gespielt wird. Weil es treibt ja dann auch noch ganz andere Blüten, das ist ja auch das, was du gesagt hast, durch dieses Verzerren halt der Pläne, ne? Weil man eben nicht spielen konnte, geriet man dann ja auch in die Not, dass manche Leute ihre zweite Runde schon spielen konnten, manche aber noch ihre erste Runde spielen mussten. Und dann wurde aber auch nicht stringent gesagt, okay, wir knallen jetzt jedes Erstrundenmatch als erstes auf irgend so einen Court, damit die jetzt mal dran sind. Nein, da wurde bunt durchgemischt und natürlich Sonderbehandlung für die ganz großen Namen. Und da geht ja dann auch das los, was du gesagt hast und deine Kritik daran, die ich total valide finde, dass es noch mal eine extremere Wettbewerbsverzerrung eigentlich ist, im Gegensatz zu der Tatsache, dass halt die Top-Leute auf den größten Courts immer spielen dürfen und dann die damit verbundenen Annehmlichkeiten halt automatisch bekommen.
Ja, also genau das ist der Punkt, gerade wenn du natürlich bei den Herren auch bedenkst, dass die Best of Five spielen. Gut, und wissen wir, ne, Djokovic und Zverev hat man sich da so als Beispiel rausgenommen, weil das jetzt auch einfach passte mit Djokovic, der noch später am Abend sein Zweitrundenmatch gespielt hat. Zverev, was dann komplett gecancelt wurde noch am Mittwoch. Die werden jetzt in der dritten Runde oder auch im Achtelfinale nicht gegeneinander spielen, aber trotzdem wirst du ja einfach irgendwann als Sportler, und ich denke mal, da würde jeder Sportler beipflichten, diese Belastung natürlich spüren, wenn du länger im Turnier bist, dass du halt erst am Donnerstag deine erste Runde gespielt hast, dann am Freitag deine zweite Runde spielst. Und da bin ich ja zum Beispiel auch gespannt, wie sie es machen. Also ob sie dann zum Beispiel jetzt beim Zverev auch für den Samstag irgendwie gleich die dritte Runde ansetzen. So, dann würde der, wenn er Pech hat.
Ich glaube, er rechnet sogar damit. Entschuldigung, ja, dass ich hier reingrätsche.
Also, genau, also denke ich mal auch, weil die wollen ja im Zeitplan bleiben, ne?
Ich meine, er hat es, glaube ich, den DPA-Text dazu gelesen, und wo er zitiert wurde, wo er jetzt schon, ich sag mal, halbwegs damit rechnet, dass er halt Freitag, Samstag, ne, heute hat er gespielt und Freitag, Samstag auch spielt.
Ja. Und da kann man ja sogar ihm schon zu gratulieren, dass er das Erstrundenmatch irgendwie glatt in 3 Sätzen gewonnen hat. Weil wenn er da jetzt irgendwie 2x5 Stunden spielt und am dritten Tag dann irgendwie nochmal, ja, dann könntest du ja eigentlich fast davon ausgehen, dass das dann irgendwie am Samstag nicht mehr reichen würde. Also, ne, toi, 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 dass er auch am Freitag irgendwie gut durchkommt. Aber das kann es natürlich irgendwie nicht sein. Also, dass du dann auf sowas hoffen musst, in Anführungszeichen, damit irgendwie eine Wettbewerbsfähigkeit bei dem Spieler erhalten bleibt.
Ja gut, ich meine, ganz fair kann man nie sein. Ne? Man kann natürlich auch immer das Argument reinwerfen, ja, als Topspieler hast du dir ja die Sonderbehandlung auch irgendwie verdient. Nur wo ziehst du da die Grenze? Ne? Ab wann fängst du denn an, Topspieler zu sein, dass du dir das verdient hast oder nicht? Ne? Das ist halt auch immer so eine schwierige Sache. Ich meine, die Dummen sind am Ende sowieso die Leute, die dann da gucken wollen und dann mit diesem Chaos des wir legen hier jetzt munter irgendwas auf irgendwelche Plätze, dann auch irgendwie leben müssen. Ne? Weil klar, das kann man natürlich nicht so ganz wissen, aber was ja dann in Wimbledon auch passiert ist, ist, dass sie halt Matches, die vorher auf anderen Plätzen angesetzt waren, dann neu umverteilt haben. Du konntest also am Ende auch gar nicht mehr planen, wo du hin wolltest oder so ungefähr. Das ist ja mit dem Zverev-Match auch passiert. Ich glaube, der war eigentlich mal auf einen Zweier angesetzt und ist dann auf Court 1 gerutscht. Also Center Court, ja, genau. Court 1, Court 2, nur nochmal zur Präzisierung. Genau, und hätte, glaube ich, auch einen Zweier spielen sollen und ist dann auf einen Einser gerutscht. Und das hat dann auch einen unserer Zuhörer erwischt, zum Beispiel.
Ja, wobei da sogar das Problem noch ein anderes war. Also Felix hat uns geschrieben, der war Mittwoch in Wimbledon, hat halt auf einen Zweier gewartet, unter anderem auf Zverev, und ja, wurde ja nix. Das Match wurde ja relativ früh nämlich auch schon von Zverev gecancelt. Die Besonderheit war aber, und das hat er uns dann geschrieben, das kann ich ja einfach mal vorlesen, Moin. Ich bin live vor Ort und habe gestern Glück gehabt und Tickets für den Einser erwischt, sodass ich bei dem Weltuntergang wenigstens etwas Tennis sehen konnte. Heute früh habe ich seit 4 Stunden in der Queue gestanden, um letztlich auch Zverev auf dem Zweier zu schauen. Was passiert nachdem? Sehr, sehr geil Match zwischen Team und Tsitsipas. Die Partie von Zverev wird in der Wimbledon-App als gecancelt markiert, weil wahrscheinlich eh nicht beendet werden kann wegen drohender Dunkelheit. Soweit so cool. 10 Minuten, nachdem die Ansetzung für Center und Einser für Donnerstag, in Klammern Zverev, erste Match nach 11 Uhr auf dem Einser, rauskam, kam die Info, dass genau auf dem Zweier, wo heute ja eigentlich die Partie von Zverev hätte stattfinden sollen, auf einmal Cecchinato und Jarry ihr Match beginnen. Ebenfalls eine Erstrundenpartie. Zugegebenermaßen fühlten wir uns hier etwas verschaukelt, aber alles Diskutieren zum Trotz erhielten wir keine Erklärung vor Ort. Hauptsache, Herr Djokovic ist bereits in Runde 3. Die Leute vor Ort sind, glaube ich, nur da, um Geld abzugeben. Schöne Grüße. Das ist ja noch so ein anderer Punkt, also weil da hatte ich mich nämlich auch gefragt am Mittwochabend, weil ich das dann auch immer noch sah. Ich dachte so, jetzt auf Court 2, wieso spielen da auf einmal Jarry und Cecchinato? Weil ich mir dann so dachte, gut, also letztendlich ist es doch total egal, welches der Matches du dann noch beginnst, wenn du eins beginnen willst. Warum legst du es dann um? Da habe ich mir dann aber wiederum schon gedacht, also gut, die haben wahrscheinlich irgendwann entschieden, die werden da ja auch mit TV-Stationen etc. sprechen, was findet auf den beiden großen Courts so statt. Vielleicht war da irgendwie so das Interesse, dass dann gesagt wurde, ach komm, dann wollen wir den Zverev irgendwie doch an dem Tag auf dem Court haben, weil viel anderes Interessantes ist da nicht. Aber dass das natürlich gerade bei den Fans vor Ort dann auch sehr, sehr schräg ankommt und man ja das auch nicht so wirklich transparent kommuniziert, das ist natürlich nochmal ein ganz anderer Punkt. Also das ist ja auch nochmal eine andere Ebene als das, was wir im Fernsehen wahrnehmen.
Ja klar, ich glaube, das war auch so ein bisschen der Versuch, glaube ich, Zverev entgegenzukommen, ne, nachdem sein Match dann, das ist ja zweimal verschoben worden. Und vielleicht war das auch so ein bisschen quasi, um ihn da, ich will jetzt nicht sagen, dass er sich im Hintergrund irgendwie massiv beschwert hat oder so, aber wahrscheinlich war das so ein bisschen so nach dem Motto, naja, den Zverev, ne, können wir jetzt nicht zum 17. Mal noch irgendwie da auf den Zweier setzen und dann ist da wieder die Gefahr. Und dann haben sie ihm gesagt, naja gut, dann kriegst du halt den Einser früh, da kannst du auf jeden Fall sicher spielen, komme, was da wolle. Ich kann mir vorstellen, dass das so ein bisschen der Versuch war, da, dem irgendwie so ein Bonbonchen da zu geben. Aber es macht natürlich den ganzen Verkehr dann chaotisch. Und klar, denkst du dir dann als jemand, der auf dem Zweier ist, nach dem Team Tsitsipas Match, was ja wirklich toll war, cool, dann kann ich jetzt noch Zverev gucken und hast da vielleicht auch deswegen dir das Ticket besorgt. Und dann stehst du halt dumm da. Und das ist halt so dieses, ne? Klar, du kannst Regen nie vorhersagen, es kann immer was passieren, aber es ist ja auch noch jetzt nicht so, dass das noch nie vorgekommen ist, dass es jetzt in London und in Wimbledon noch nie geregnet hat. Und dann kannst du sowas ja vielleicht mal ein bisschen zugänglicher planen. Ne? Ich meine, siehst du ja jetzt auch wieder, die Leute, die jetzt auf dem Center Court sind und sich darauf gefreut haben, dass sie jetzt hier Murray Tsitsipas sehen, die werden jetzt nach 3 Sätzen unfertig nach Hause geschickt. Ich meine, die haben wenigstens 3 Sätze von dem Match gesehen, aber auch die hätten sich das vielleicht auch anders gewünscht. Ne? Und hätte man dann einfach auf dem Center Court ein bisschen früher angefangen, hätten die das noch bequem zu Ende gucken können, mit Sperrstunde.
Ja, das ist richtig, klar, auf jeden Fall. Also, wo man, glaube ich, schon dann zumindest die Kritik ansetzen könnte, ist das, was Felix geschrieben hat, nämlich mit der fehlenden Erklärung. Ich meine, man hat da doch nichts zu verlieren, habe ich mir gedacht. Und warum sagt man nicht einfach ganz klar und kommuniziert, wir haben das aus dem und dem Grund gemacht? Und also selbst wenn man sagen würde, wir haben das jetzt gemacht, weil wir Zverev ein bisschen entgegenkommen wollten, oder wir haben das gemacht, weil BBC gesagt hat, gebt uns das Match für den Tag, was auch immer. Also da ist doch keiner böse drum.
Nee, natürlich nicht. Ich meine, klar, Kommunikation ist mein Job. Ne? Das mag man jetzt, wenn man mich so hört, nicht unbedingt denken, aber eigentlich ist es mein Beruf. Und natürlich ist es das Beste, was du immer machen kannst, ist engmaschig Dinge zu erklären. Natürlich geht das nicht immer, du kannst auch nicht alles offenlegen, aber zumindest den Leuten was an die Hand geben, das ist eigentlich so einmal eins der Kommunikation. Und aber sowieso war ich da dieses Jahr überrascht. Ich habe aber ehrlich gesagt auch keinen Vergleich zu den letzten Jahren, weil diese ganze Regengeschichte, da hatte ich auf dem Twitter-Kanal zum Beispiel von Wimbledon jetzt nie irgendwie mal so eine Info bekommen oder gesehen, so nach dem Motto, ja, spiel nicht vor 14 Uhr oder so, sondern das musste ich dann immer oder habe ich dann immer lesen können, weil dann halt Journalisten vor Ort das mitgeteilt haben. So. Und da denke ich mir auch, warum wird sowas nicht öffentlich mitgeteilt? Ich glaube, wir hatten vor 2 Folgen oder so davor noch auch mal drüber gesprochen, ne? Wo wir sagten, was können Social-Media-Accounts von kleinen Turnieren leisten, wo ich gesagt habe, dass ich irgendwie als Minimum empfinden würde, über sowas zu informieren und sonst lieber lassen. Und das hat mich dann auch schon wieder gewundert, ne? Warum wird dann das nicht einfach dahin geschrieben? Weil niemand ist ja böse, dass da Regen ist. Man will halt informiert werden.
Stimmt, aber das fiel mir auch auf. Also weil das war jetzt die Tage auch mein erster Reflex, als der Regen so einsetzte, dass ich irgendwie Twitter aufgemacht habe, auf die Wimbledon-Seite gegangen bin und dann gesehen habe, der Account gibt dazu ja gar nichts bekannt. Ich sehe gerade irgendwie nur, wie Spieler XY durch die Katakomben läuft. Ja, das sind natürlich so die Punkte, wo man schon zur Eingangsfrage zurückkehren kann. Und ne, so, wie modern ist Wimbledon? Und zu einem modernen Turnier, gerade natürlich mit der Größe, gehört schon eine andere Form von Kommunikation. Das können wir, glaube ich, so festhalten.
Ja, also ich finde, eigentlich müsste es der Anspruch von Wimbledon sein. Oder hätte ich zumindest mal erwartet. Ja.
Ich weiß nicht, haben wir genug gepöbelt oder fällt dir noch was ein? Ich glaube, wir haben so die springenden Punkte alle einmal angesprochen, die uns aufgefallen sind.
Ja, ich glaube, wir haben uns alles von der Seele geredet, was wir doof fanden.
Richtig,
wie geht's
ja.
Besser? Wie geht's dir?
Ja, doch, also mir auch, definitiv. Wer wahrscheinlich immer noch schlaflose Nächte hat, deswegen ist er heute auch nicht dabei, ist Tobi, weil ja, er ist ja der Head of Tippspiel bei uns und dem hat es natürlich auch im Kopf viele verschiedene Gedanken und Varianten irgendwie ausgelöst, weil er sich einfach überlegen musste, wie wir denn so weitermachen mit diesen ganzen Verschiebungen. Ich glaube, wir haben es am Ende gut gelöst bekommen. Das Tippspiel existiert noch und auch wenn ihr ihn heute nicht hört, wir können sagen, Tobi existiert auch noch.
Ja, definitiv. Also man muss da auf jeden Fall ein paar Kekse für ihn dalassen, dass er da den Überblick behalten hat, weil ich würde schon sagen, es war zum größten Teil dieses Mal jetzt Tobi, der da viel nachgehalten und drauf geschaut. Allerdings muss ich auch sagen, dass unsere Tipperinnen und Tipper enorm stark sind, weil die meisten es doch geschafft haben, dem ganzen Chaos zu folgen.
Das stimmt. Also das fiel mir auch auf. Ich habe auch mehr Chaos erwartet, aber das war eigentlich erstaunlich ruhig. Dass natürlich hier und da mal die Nachfragen irgendwie kommen, ne? So habe ich das jetzt richtig gemacht? Also auch wenn ihr das jetzt hört, macht das immer gerne, sichert euch gerne ab. Aber da würde ich sogar sagen, das haben wir auch bei normalen Grand Slam Turnieren natürlich immer mal, dass irgendwie Teilnehmer fragen, habe ich jetzt gerade irgendwie die richtige Hälfte getippt oder was auch immer. Also von daher fand ich jetzt auch das nicht sonderlich auffällig. Und auch das Feedback, glaube ich, das so kam, war eigentlich insgesamt positiv, so wie das gehandelt wurde. Da können wir uns, aber vor allem halt Tobi, glaube ich, auch mal selbst loben.
Ja, auf jeden Fall. Also so Selbstlob. Hin und wieder ist fair. Ich glaube, in diesem Jahr ist das berechtigt.
Richtig, ja, wenn und jetzt gerade nach den letzten, läuft, ne? Eben nach den letzten 25 Minuten ist das doch der perfekte Übergang. Kommen wir vielleicht nochmal zum Sportlichen.
Stimmt, da war ja was.
Da war was, genau. Ziel. Ja, habe ich gerade hier so, ich habe mir noch so Notiz gemacht, nicht vergessen, über Sportliches zu sprechen.
Ja, sehe ich ein.
Was ist dir denn sportlich so aufgefallen die ersten Tage? Also so zwei, drei Punkte, ja, hätte ich. Nun muss man aber auch so oder so sagen, also es ist natürlich einfach noch verdammt früh im Turnier. Also das wäre natürlich genauso gewesen, wenn jetzt alles bis zum heutigen Abend reibungslos gelaufen wäre.
Ja, klar, wir sind natürlich jetzt zeitlich so ein bisschen hinterher, ne, weil ich meine, das rückt jetzt alles wieder so nach, aber weil nicht alles komplett ausgespielt ist, wie es ausgespielt ist. Was ist mir sportlich aufgefallen? Also ich muss sagen, aus deutscher Sicht ist es besser gelaufen, als es hätte sein können. Da habe ich mich besonders über Jule Niemeyer natürlich gefreut, dass die gegen Muchova gewinnen konnte, wobei man sagen muss, dass Muchova sich dann im dritten Satz auch verletzt hat und nicht mehr so gut laufen konnte wie vorher. Ich hoffe, dass Muchova da nicht was passiert ist, weil die ja bekannt ist dafür, ein bisschen verletzungsanfällig zu sein. Aber auch Tamara Korpatsch, dass die da sich dann da am Ende doch noch so zurückgekämpft hat. Gut, Tatjana Maria gegen Sorana Kirstea, das war halt ein Hop- oder Top-Match. Und wenn man bedenkt, dass Kirstea jetzt auch Ostapenko rausgenommen hat, was in Wimbledon auch keine leichte Aufgabe ist, ist das sicherlich auch, gibt es eine Perspektive. Richtig überrascht hat mich natürlich Maximilian Martera, also wie der da durchs Turnier geflügt ist, musste sich ja erst qualifizieren und hat jetzt ist jetzt in der dritten Runde, das ist für ihn natürlich ganz toll. Auch Oscar Otto, obwohl er jetzt in der zweiten Runde verloren hat, finde ich, hat man schon viel Positives gesehen. Und ja, bei Zverev mit dem Gegner, glaube ich, kann man jetzt noch nicht so viel sagen. Aber aus deutscher Sicht ist es ganz gut gelaufen. Und dann gibt es halt hier immer so tröpfchenweise hier und da so Ergebnisse, wo ich gedacht hätte, ja, hätte ich jetzt auch nicht mitgerechnet, ne?
Ja, richtig. Also, es ging mir sogar ein bisschen bei Oscar Otte so zuerst. Weil als ich die zweite Runde sah, dachte ich so, wow, Oscar gut gespielt. Galan, Südamerikaner, da ist man bei Rasen ja immer ein bisschen skeptisch. Aber ich weiß nicht, wie viel du vom Match gesehen hast, aber ich will jetzt nicht sagen, dass er chancenlos gewesen ist. Aber ich hatte den Eindruck dann schon am Ende, also viele Möglichkeiten hatte Oscar Otte da zum Beispiel nicht, weil der hat stark aufgeschlagen, der Galan. Hat in den meisten Situationen halt sich auch immer irgendwie für das Richtige entschieden. Und gerade wenn du natürlich auch dann, ja, mit dem Return nicht so viel machen kannst, dann wird es natürlich irgendwie auch einfach schwierig. Egal, ob jemand lieber auf Sand spielt oder nicht.
Klar, grundsätzlich muss man sagen, Galan hat das, was ich gesehen habe, besser aufgeschlagen als Otte. Otte war jetzt auch nicht mega schlecht, aber Galan hat einfach mit seinem Aufschlag mehr machen können, ne? Also mehr, es hatte einfach ein bisschen mehr Biss, würde ich mal sagen. Und im letzten Satz, also im vierten, war es auch so, dass Otte halt auch ein bisschen was hat liegen lassen, ne? Weil im vierten hat er dann endlich mal den Return auf den Aufschlag von Galan getroffen und auch gut getroffen und sich damit ins Spiel bringen können. Hat dann aber in den Schlägen danach halt einiges liegen gelassen. Und ja, das ist dann auf Rasen halt sehr teuer, ne? Weil du kriegst halt nicht so viele Gelegenheiten. Ne? Das ist so eine Mischung aus beiden. Aber klar, ich hätte Otte schon gegen Galan auf dem Papier wahrscheinlich mehr Chancen ausgerechnet, als es dann am Ende visuell gab.
Ja, dann bei den Herren, was hat mich dann noch überrascht? Kaspar Rüth natürlich. Das war jetzt, glaube ich, gegen Liam Brody ein Ergebnis, gerade mit dem fünften Satz, ne, dann 0-6. Das hat man jetzt so nicht erwartet. Da muss ich aber gestehen, ich habe da nichts von gesehen. Ich weiß nicht, ob du da Bilder von gesehen hast, aber ich kann halt zu dem Match nicht sagen. Da war einfach so dieser Effekt, ich habe es gesehen und dachte so, hui.
Ja, gut, ich sag mal so, Kaspar Rüth hat mit Wimbledon nicht die beste Beziehung. Runde 2 ist bis jetzt sein bestes Ergebnis. Insofern hat er da jetzt auch nicht so viel. Ne? Es ist jetzt nicht außergewöhnlich für ihn. Klar, es ist natürlich, wenn du dir denkst, Top 5 Spieler. Aber grundsätzlich ist es in Kaspar Rüths Karriere jetzt momentan noch nichts, was ungewöhnlich ist. Naja. Liam Brody hat, also ich habe vom letzten Satz noch was gesehen, ne, der dann zu null ausgegangen ist. Und da lief bei Kaspar Rüth halt nicht mehr viel. Und Liam Brody hat, glaube ich, in dem Satz alles getroffen, was ging. Also der muss den Ball wirklich überdimensioniert gesehen haben. Und dann wurde der natürlich auch getragen von der Menge und kriegt da halt auch keine richtige Gegenwehr. Ich glaube, das ist dann so eine Dynamik, halt so dieses Klassische. Da ist einer, der nichts zu verlieren hat. Der Topmann bringt nicht sein bestes Tennis. Das Publikum ist definitiv auf der Seite des Underdogs. Ne? Du bist zu Hause. Und wenn du dann noch so ein Typ wie ein Liam Brody bist, der ja eher so auf der schelmisch relaxten Seite ist, dann rauscht das halt auch so mal so durch, ne? Die Kunst wird ja jetzt für ihn sein, zu gucken, ob er halt in der nächsten Runde wiederholen kann, weil er mit Denis Schapowalow jetzt nicht unbedingt den unschlagbarsten Gegner hat.
Richtig, ja. Ich gucke gerade mal, was fiel mir noch so auf? Was habe ich mir aufgeschrieben? Bei den Damen heute Annette Kontaveit, natürlich.
Ja,
Karriere
dürfen wir nicht
beendet.
vergessen.
Genau. Also, weil da haben wir, glaube ich, bisher auch gar nicht drüber gesprochen. Hat vor Wimbledon bekannt gegeben, dass sie ihre Karriere beenden wird. Ich glaube, sie sagte wegen Rückenproblemen auch anhaltende
Bandscheibe.
Rückenprobleme, ja.
Also sie hat irgendwie ein chronisches Bandscheibenleiden, was scheinbar nicht besser wird und die Ärzte ihr dann gesagt haben, dass Profisport vielleicht dann nicht die beste Lösung ist. Und dann hat sie sich nach einer Weile entschieden zu sagen, okay, dann war's das.
Ja, ist natürlich irgendwie auch traurig, ne? Gerade mal 27 Jahre alt. Letztes Jahr ja sogar höchste Platzierung gehabt. Zweite gewesen in der Weltrangliste. Also ja wirklich sehr, sehr weit oben. Sie galt ja, das tat mir mal so ein bisschen leid, als die, ja, weiß ich nicht, Galionsfigur in der Zeit dafür, dass ja eigentlich auf WTA-Ebene alles ganz, ganz schlimm ist, sportlich, weil irgendwie immer alle meinten, sonst würde sie nicht auf Platz 2 stehen. Ich weiß halt nicht, ob das jetzt nur eine deutsche Diskussion war oder überall, ob sie diese Diskussion mitbekommen hat und wie sie dazu steht. Ich fand es immer sehr unfair und das ist sogar auch etwas, was ich mit ihr verbinde. Ja, wenn man sich sonst mal ihre Karriere anguckt, also 6 Titel auf der WTA-Tour gewonnen, wo man, glaube ich, schon sagen kann, ja, was so ein bisschen abgefallen ist, sind wirklich die Grand-Slam-Ergebnisse. Sie hatte 2020 mal ein Viertelfinale bei den Australian Open. Sonst ist sie auch nie übers Achtelfinale hinausgekommen. Wimbledon war jetzt auch nicht so ihr Steckenpferd, maximal dritte Runde. Ja, trotzdem natürlich am Ende eine Karriere, die durchaus sehenswert gewesen ist. Und wir wissen es ja gerade bei den Damen, vielleicht auch nicht so ganz unwahrscheinlich, dass wir sie ja vielleicht nochmal wiedersehen.
Ja, klar, die Chance besteht natürlich, wobei die Frage ist, ne, das Leiden wird ja nicht besser. Und wenn du halt, man hat es ja jetzt auch in den letzten, im letzten Jahr oder in den letzten vielleicht so 14, 16 Monaten gemerkt, dass sie auch immer wieder aussetzen musste. Ne? Also ich glaube, das ist auch kein Pappenstiel. Und ja, sie ist halt einer dieser Fälle, wo man immer denkt, du hättest das Spiel für mehr und dann klappt es halt nicht. Ich meine, da gibt es auf der Herrentour ja auch genug Beispiele. Bei der Damentour oder bei den Damen hat man dann natürlich die Tendenz, das nur noch deutlich schlechter zu reden, glaube ich. Dass es dort halt einfach mehr irgendwie ins Gewicht genommen wird. Ich weiß es auch nicht. Man muss natürlich sagen, ich glaube, sie ist die erfolgreichste Estin, was so Tennis angeht. Ich bin mir da nicht sicher, ob Kaya Kanepi nicht noch ein bisschen besser ist, so im Schnitt. Ich glaube, was Platzierung angeht, nicht, aber Turniersiege, ich habe es nicht im Kopf. Aber was halt auch extrem auffällig ist, wie beliebt sie unter ihren Mitspielerinnen war. Also wie viele ihr da gratuliert haben zur Karriere und denen das auch sehr leid tat. Und ich glaube, letzten Endes ist das doch das Entscheidende. Also ich meine, wenn ich dann deine Mitspielerinnen, die dich ja wirklich so oft im Jahr so häufig sehen, dich so verabschieden, dann kannst du nicht so viel falsch gemacht haben.
Das stimmt, ja. Ich habe gerade mal geguckt, Kaya Kanepi, deswegen komme ich jetzt ein bisschen später rein, hat 4 WTA-Titel gewonnen, also weniger. Und hatte ein Career-High von Platz 15, das war schon 2012. Hat auf der ITF-Tour doppelt so viele Titel gewonnen im Einzel. Gut, das ist ja auch gerade, da die Struktur ja ein bisschen anders ist, auch durchaus etwas, was man da immer zu erwähnen kann. Und ja, aber du sagst es, also auf jeden Fall ist Annette Contaveit wahrscheinlich schon insgesamt die erfolgreichere Spielerin gewesen. Das Einzige ist, das sehe ich gerade, ne, ich finde immer die Vergleiche ja so herrlich, Kaya Kanepi hat dafür bei allen 4 Grand-Slam-Turnieren im Einzel schon mal im Viertelfinale gestanden.
Ja, Kaya Kanepi ist ja auch so eine personifizierte Erstrundenschreck, ne? Die ist ja meistens von der Setzung her nicht gesetzt. Und ich glaube, es gibt nicht so viele Spielerinnen, die es angenehm finden, sie in der ersten Runde zu spielen.
Dann, wer wahrscheinlich es auch nicht angenehm gefunden hat, in der ersten Runde gegen sie zu spielen, Elina Svitolina, die wieder da ist. Und ja, Venus Williams in die eventuelle Tennisrente geschickt hat oder auch nicht. Da muss ich sagen, verfolge ich irgendwie die Gerüchte und News nicht, weil mittlerweile stelle ich mich einfach darauf ein, die wird nächstes Jahr irgendwie doch wieder mit einer Wildcard in Wimbledon spielen. Das ist ähnlich wie im Golf bei Masters, wo du auch irgendwie immer noch, wenn du Mitte 70 bist, trotzdem da irgendwie noch mitspielen kannst, weil du einfach ein lebenslanges Recht hast. So nehme ich das von Venus Williams mittlerweile wahr. Aber Elina Svitolina, Henrike, ist eine Spielerin, ja, die, glaube ich, schon in den ersten Tagen aufgefallen ist.
Ja, also klar, wir alle wissen, was Elina Svitolina kann. Und wir haben ja auch gesehen, in der Sandplatzsaison ne, hat sie einen Titel gewonnen, kurz nach der oder sehr kurz nach der Geburt ihrer Tochter. Wo man schon gesehen hat, dass die, wenn sie jetzt mehr Spielpraxis kriegt, schnell wieder nach oben kommt. Aber wie du sagst, also sie hat in der ersten Runde gegen Venus Williams gewonnen. Damit habe ich noch gerechnet, obwohl es mit 6-4, 6-3 jetzt auch nicht die deutlichste oder das deutlichste Ergebnis ist. Ich glaube, Venus Williams hat sich am Ende auch noch mal verletzt. Aber dann auch gegen Elise Mertens in 3 Sätzen. Klar, es war natürlich so ein etwas bizarres Ergebnis mit 6-1, 1-6, 6-1. Aber auch eine Elise Mertens da dann am Ende dann doch so in den zwei Sätzen so deutlich daraus zu kegeln, hat mich dann schon beeindruckt, ne? Irgendwie nicht, weil man es ihr nicht zutraut, aber weil ich damit irgendwie jetzt in Wimbledon auch nicht gerechnet hätte. Auch Svitolina hat ja zu den Grand Slams eher so eine Hassliebe. Und mein Gott, jetzt spielt sie gegen Sofia Kenin. Damit hätte ich jetzt auch nicht unbedingt gerechnet.
Ja, spannendes Matchup auf jeden Fall. Sonst noch was, was dir so die ersten Tage aufgefallen ist? Das waren so die Punkte, die bei mir drauf standen.
Ich gucke jetzt gerade noch mal über die Liste. Das Einzige, was mich nur irgendwie überrascht hat und auch wieder nicht überrascht hat, ist, dass Karolina Pliskova in der ersten Runde rausgeflogen ist. Und da habe ich gedacht, ey, das ist wirklich so. Ich finde es so traurig, ne? Weil die ist ja wirklich so. Ne? Ich meine, die ist an 18 gesetzt gewesen. Das ist jetzt nicht komplette schlechte Setzung, aber du hast irgendwie so das Gefühl, dass sie eigentlich fast verschwunden ist. Sie ist da, aber irgendwie auch nicht. Verstehst du, was ich meine?
Ja. Also, weil genau dasselbe habe ich witzigerweise auch gedacht. Ich hatte gelesen, dass sie raus ist und hatte mich auch darüber gewundert, dass hinter ihrem Namen eine 18 stand. Weil ich so dachte, was? Die ist gesetzt gewesen. Gefühlt war die für mich irgendwie so WTA-Ranking irgendwo so zwischen 50 und 100. Weil ich auch so dachte, eigentlich habe ich seit Monaten nichts mehr von ihr gehört. Und trotzdem ist sie immer dabei.
Ist total komisch, ne? Es ist wirklich, es ist ganz merkwürdig, ne? Also ich habe es halt echt gesehen und es war irgendwie so ganz komisch. Weiß ich auch nicht. Sorry fürs Rumstottern, aber es ist echt so, es fällt ins Auge, ohne ins Auge zu fallen, ne?
Genau, also man kann jetzt natürlich auch böse sein und sagen, gut, das ist vielleicht auch beim Damentennis dann doch eine Eigenheit, die wir haben oder vielleicht auch aktuell haben, nämlich, dass es trotzdem immer noch sein kann, dass wir sie nochmal in einem Grand-Slam-Finale sehen und plötzlich irgendwie ihre Zeit kommt, ihre Monate, ihr Turnier, wie auch immer. Aber gerade natürlich Wimbledon, Rasen ist ja nun mal auch der Untergrund, wo ich sagen würde, ja, da sehe ich sie eigentlich doch irgendwie weit. Ich war ja fast schon ein bisschen froh, dass Petra Kvitova nicht auch in die erste Runde, in der ersten Runde ins Gras beißen musste. Haha. Weil das wäre irgendwie auch wieder so eine Nummer gewesen, das wäre so typisch. Sie hatte jetzt gut gespielt, man hat in ganz vielen Formaten gehört, gelesen, dass sie jetzt auch irgendwie wieder gleich zu den Mitfavoritinnen gezählt wird. Und da dachte ich nämlich noch so, na, wenn die nicht mal jetzt gleich irgendwie erste Runde rausgeht.
Ja, klar. Ich meine, sie musste auch ordentlich arbeiten, ne? In ihrem ersten Match ging er auch über 3 Sätze. Klar, aber das ist das, ne? Und auch gerade bei einer Pliskova würdest du ja erwarten, dass die mit ihrem Aufschlag und ihrem ziemlich glatten Spiel und sie ist ja auch nicht die schlechteste Doppelspielerin, denkst du, das sind ideale Voraussetzungen, um in Wimbledon oder auf Rasen bestehen zu können. Ich meine, ich habe das Match nicht gesehen. Ich kann mir da überhaupt kein Urteil drüber erlauben. Vielleicht hatte sie ja auch irgendwas oder ihre Gegnerin hat dann, den Tag der Tage gehabt. Ich meine, es war ja auch eine Qualifikantin, Stefanovic. Ne, da ist die natürlich die ist dann warm gespielt. Aber trotzdem, es ist irgendwie so, es ist merkwürdig. Und vor allen Dingen eben, ich glaube, das Merkwürdigste ist tatsächlich, dass sie an 18 gesetzt war, weil du ja irgendwie das Gefühl hast, sie hat in letzter Zeit nicht substanziell was gewonnen. Ne? Ich weiß es noch nicht mal, aber ich glaube, das ist tatsächlich so der Knackpunkt, dass du denkst, wieso stehst du auf 18 und ich habe irgendwie gefühlt seit 2 Jahren nichts von dir mitbekommen?
Ja, also Gerade auch, ich habe jetzt nochmal geguckt, weil ich jetzt auch gerade so den Eindruck hatte, die hat jetzt auch in der Rasensaison nicht viel gewonnen und so ist es auch. Also sie hat gegen Elise Mertens gewonnen in der ersten Runde in Eastbourne. Da hat allerdings Mertens im dritten Satz aufgegeben. Dann hat sie gegen Kasatkina verloren dort und in der Woche davor hat sie in Berlin mitgespielt. Ja gut, und da hat sie in der ersten Runde gegen Petra Kvitova verloren. Das sind jetzt natürlich alles Gegnerinnen, wo man auch sagen kann, okay, also da zu verlieren ist jetzt nicht wild. Sie hat sich jetzt nicht irgendwie von der Nummer 400 der Welt irgendwie abschießen lassen. Aber auch davor, ja, Paris erste Runde raus, Rom erste Runde raus, Stuttgart Viertelfinale gespielt, Miami war sie in der dritten Runde, wobei da hatte sie erste Runde in Freilos. Indian Wales war sie im Achtelfinale.
Australian Open halt war ganz gut, ne? Da ist sie ins Viertelfinale gekommen.
Genau, und das sehe ich gerade, ja. Und da hat sie natürlich ein paar Punkte gehabt.
Ja, aber sie hat halt zwischendrin immer mal wieder so Sachen, die okay sind, ne? Das Viertelfinale, ja, ja, in Australian Open.
Ja, US Open auch Viertelfinale gewesen. Ja, aber genau, ja, so sammeln, genau, sich die Punkte natürlich. Aber genau das ist der Punkt, was ich auch eben meinte, ne? Also man kann ihr, ja, trotzdem immer noch zutrauen, dass da vielleicht mal so plötzlich dieser eine Grand Slam kommt, wo sie dann plötzlich dann auch wieder ein Finale spielt.
Ja, und da siehst du mal, wie sehr halt im Tennis dieses eine Ergebnis oder ich sag mal ein paar gute Ergebnisse halt auch so ein ganzes Jahr machen können, ne? Gerade wenn du jetzt nicht unter den Top 10 bist oder Top 20. Gut, das ist jetzt setztechnisch, aber ich sag mal so, gerade so ab Platz 20 abwärts, 2, 3 gute Ergebnisse bei großen Turnieren und dann hast du schon relativ viel erreicht, ne?
Ja, gerade gesehen, Toronto war sie im Halbfinale letztes Jahr. Ja, und das sind dann so wirklich die drei Turniere, die ihr Punktepolster zusammenstellen. Also, jo, unsere These wurde damit bestätigt.
Ja, ich weiß jetzt nicht, ob ein Beispiel reicht, um eine These zu bestätigen, aber wir werden wahrscheinlich noch ein paar andere finden.
Nach Tennisproletengesetz geht das. Das reicht vollkommen.
Ah, okay. Ja, ja, ich bin ja neu hier. Okay, also alles klar. Wir haben immer recht. Quasi.
Sozusagen. Ja, Enrique, dann würde ich sagen, können wir es, glaube ich, auch für einen Zwischenruf, der jetzt gar nicht so kurz gewesen ist, auch erstmal, ja, belassen und schauen mal so die nächsten Tage, was tennistechnisch sich dann so entwickelt. Hoffentlich mit wenig Wasser von oben.
Es wäre uns allen zu wünschen.
Dann könnt ihr natürlich auch das machen, was Felix getan hat, nämlich ihr könnt uns schreiben. Gerne eine E-Mail, kontakt@tennisproleten.de oder über die sozialen Netzwerke, Twitter, Facebook, Instagram. Dort findet ihr uns unter Tennisproleten selbstverständlich. Ja, und wir hören uns in der nächsten Woche hier wieder. Dann schauen wir mal, wie weit wir im Turnier sind und ob die zweite Runde komplett schon gespielt wurde. Wir werden es sehen. Bis dahin, macht's gut und tschüss.
Tschüss.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. Kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.